Ja, wir sind nach wie vor im Römerbrief, Kapitel 16. Wer das schon mal aufschlagen will, aber nachdem wir jetzt gerade so ein wunderbares Lied gesungen haben, möchte ich noch beten. Vater im Himmel, wie groß bist du. Du bist unser herrlicher Heiland, unser wunderbarer Gott. Du hast Himmel und Erde gemacht und wir können nur staunen darüber und dich preisen. Danke, dass du uns geliebt hast, je und je, und dass du für uns eine Erlösung vollbracht hast. Wir beten dich darüber an und bitten dich, dass du uns auf dem Weg mit dir hältst, zu dir hin und sicher ans Ziel bringst, so wie du es uns auch zusagst, wie du es uns verheißt. Danke, dass du das tust und wir dürfen dich dafür preisen. Segne jetzt dein Wort an uns, schenk du Gnade zum Hören, schenk du Gnade zum Reden, Herr, so dass dein Wort und dein Geist das ausrichten, wozu du sie sendest. Amen. Ja, Römer 16, Verse 17 bis 20. Wir werden uns noch ein paar Mal damit beschäftigen. Es gibt einfach zu viel zu sagen darüber. Ich möchte aber uns den Text einfach zu Beginn noch einmal vorlesen. Da lesen wir in Gottes Wort: Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch, und durch wohlklingende Reden und schöne Worte verführen sie die Herzen der Arglosen. Denn euer Gehorsam ist überall bekannt geworden, darum freue ich mich euretwegen, möchte aber, dass ihr weise seid zum Guten und unvermischt bleibt mit dem Bösen. Der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan und euren Füßen zermalmen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. Als ich ja im Jugendalter war, bin ich gern in die Schweiz gegangen und habe mich zu irgendwelchen Bergsteigerfreizeiten angemeldet, weil ich das geliebt habe. Und wir sind da als Freizeitgruppe eines Tages auf diese Blümlisalphütte gestiegen im Berner Oberland. Da musste man dann schon morgens um 3:30 oder 4 sind wir da losmarschiert. Und als wir dort ankamen, hat sich unsere Gruppe geteilt. Die eine, die hat den Tag auf der Hütte verbracht, die Sonne genossen und hat da einfach einen schönen Tag verbracht. Mit dem Gletscher, der sich da direkt anschließt, war das dann mit Schneeballschlachten und Ähnlichem ganz vergnügsam. Und die anderen, da habe auch ich dazugehört, die haben sich mit einem Bergführer in verschiedenen Seilschaften auf den Weg gemacht, über den Gletscher hoch zu der Weißen Frau, hat der Gipfel geheißen. Und da hat man dann so einen herrlichen Panoramablick auf das Blümlisalphorn, Allerlinhorn und wie die alle heißen da gehabt. Wunderbar, wirklich herrlich. Das Gefährliche war, über den Gletscher zu gehen, und wir mussten uns deshalb auch anseilen, weil es verdeckte Gletscherspalten gab. Und als wir hochgegangen sind, hat eine den Kopf ein bisschen unglücklich gedreht und ihr Hut, das war so ein bisschen breiter, ähnlich einem Zimmermannshut mit breiter Krempe, der Hut ist ihr vom Kopf gefallen, ist im Schnee runtergerutscht und ist dann in der Gletscherspalte verschwunden. Wir waren Dreierseilschaften und einmal ist in unserer Seilschaft, ich denke, ich war der Letzte bei unserem Dreiergrupp, die mittlere Person einfach mal kurz in die Schneedecke eingebrochen und wir mussten dann sichern. Dazu ist eine Seilschaft nötig, dafür ist eine Seilschaft da und so sind wir sicher ans Ziel gekommen, auf diesen Gipfel hoch. Und wir sind dann da oben gesessen, haben den Ausblick genossen und haben runtergeschaut auf den Gletscher, auf die herrliche Bergwelt. Und wie wir da so schauen, dann sehen wir eine einzelne Person, die unterwegs ist über den Gletscher. Und als wir dann noch genauer geschaut haben, ein paar hatten dann super gute Augen, dann haben sie festgestellt, dass das einer von unserer Gruppe war, der sich allein auf den Weg gemacht hat, um sich uns anzuschließen. Und das war natürlich wirklich tatsächlich ein tödliches Vergnügen im wahrsten Sinne des Wortes. Wie leicht hätte es geschehen können, dass er in so eine Gletscherspalte stürzt und eben dort den Tod findet. Wir haben versucht, durch Winken und Rufen ihn dann wenigstens dazu zu bewegen, dass er an dem Platz, an dem er sich gerade aufhält, bleibt. Abgesehen von der Sonne, die ihn dann verbrannt hat und so weiter, ist das Ganze gut ausgegangen. Aber was ich sagen will, es ist einfach super wichtig, dass man gemeinsam auf dem Weg ist, um einander zu helfen, um einander zu bewahren. Und wehe dem, der allein auf dem Weg ist, er ist einfach in Lebensgefahr, in Todesgefahr. Und in unserem Text hier warnt Paulus davor, Wege zu gehen, die nicht dem entsprechen, was er gelehrt hat, was der Herr Jesus gelehrt hat, was die anderen Jünger, Jakobus, Petrus, Johannes, was sie im Wort Gottes oder das uns heute als Wort Gottes überliefert ist, niedergeschrieben haben. Daran festzuhalten, nicht davon abzuweichen. Und wie leicht das geschieht, das sehen wir im Neuen Testament an verschiedenen Stellen. Zuvor möchte ich noch zwei Geschichten erzählen, die uns zeigen, wie schnell auch wir heute davon betroffen sind. Vor kurzem war ich auf einem Treffen von verschiedenen Gemeindeleitern und einer ist dann auf mich zugekommen, das war ein Schweizer, der war in einer Gemeinde, die hatte den gleichen Namen wie eine deutsche Gemeinde. Ich sage den Namen jetzt nicht, der braucht nicht raten. Ich möchte hier nicht irgendwie was streuen. Auf jeden Fall hat ein anderer sich daran erinnert, welche Gemeinde diese deutsche Gemeinde ist und ist dann später auf mich zugekommen und hat gesagt, du sag mal, kennst du die Gemeinde? Ich sage, ja, kenne ich. Die haben diesen oder jenen Link zu anderen Gemeinden und da ist eine Gemeinde dabei, die passt überhaupt nicht. Und ich habe diese Gemeinde, die gar nicht passt, habe ich auch gekannt oder von ihr gehört im Internet eben und habe gesagt, oh ja, du hast recht, da muss ich mal mit den Leuten, mit dem Verantwortlichen reden und dann wird man sehen, wie das aussieht oder was da passiert. Aber so schnell kommen wir in Situationen hinein, wo wir entweder Dinge unterstützen, die vielleicht gar nicht so glücklich sind, die gar nicht so sehr dem biblischen Weg folgen oder auch Dinge ablehnen, die vielleicht doch biblisch sind. Die zweite Geschichte ist, diese letzte Woche hatte ich einen Anruf bekommen von einem alten Bekannten, ob ich mich mal mit ihm treffen würde. Er hätte ein paar wichtige Fragen und er wird sich gern mit mir drüber unterhalten. Ich gedacht, okay, gut. Hat so geklungen, als hätte er in seinem Leben eine Veränderung gemacht und ich war gespannt, was diese Veränderung beinhalten würde. Als ich dann hinkam zu ihm, war es eigentlich gar keine so große Veränderung. Allein die Frage ist geblieben, warum gibt es so viele Gemeinden, die so unterschiedlich sind, warum so viele Denominationen? Was hat das denn auf sich? Das ist natürlich eine Frage, da kann man stundenlang drüber diskutieren. Meine kurze, schnelle Antwort war einfach nur, der Mensch ist Sünder und versucht immer wieder andere Wege zu gehen, weg vom Wort Gottes. Genau das ist es, was Paulus hier wieder beschreibt. Wir hatten letztes Mal schon angefangen, darüber zu reden. Ihr erinnert euch vielleicht, Harold Brown hat in seinem Buch Heresies Irrlehren drei Hauptstrategien Hauptstrategien der Irrlehren benannt oder betont. Das ist das erste, die Gerechtigkeit durch Werke, Gesetzlichkeit, aus dem Begriff kennen wir es, Gesetzlichkeit, die versucht durch Werke sich ein Teil des Heils zu erarbeiten und gerecht zu werden. Dann hat er eine zweite Irrlehre herausgearbeitet, das ist genau das Gegenteil, die Gesetzlosigkeit, so nach dem Motto, Hauptsache gerettet. Es interessiert nicht, wie ich mein Leben gestalte, solange ich gerettet bin. Und tatsächlich glaube ich, dass diese zwei Punkte, Gesetzlichkeit einerseits, Gesetzlosigkeit andererseits, ein großes Problem sind, nicht in der Welt, sondern vor allem in der Christenheit, in der sogenannten Christenheit heute. Und das dritte, die dritte Irrlehre, die er da herausgearbeitet hat, ist sozusagen die transzendente Selbsterfahrung, die Gnosis genannt, die Erkenntnis der eigenen Göttlichkeit. Spielt vielleicht auch bei allen eine kleine Rolle mit dabei. Bevor ich weiter auf diese drei Punkte eingehen will, die der genannt hat hier, möchte ich noch ein bisschen tiefer gehen. Ich hoffe, es ist tiefer. Ich hoffe, es ist auch für euch tiefer. Für mich war es schon tiefer. Und wir wollen einfach mal mit dem Begriff Häresie oder Irrlehre anfangen und darüber nachdenken bzw. den definieren. Es ist ein altgriechischer Begriff, Häresis, Wahl oder Anschauung ist seine Bedeutung zunächst einmal und hat überhaupt keinen negativen Klang. Jetzt, wenn wir von Häresie reden, dann ist das ja schon klar, wenn wir dann eine Irrlehre damit meinen, so wie wir es in der heutigen Zeit übersetzen, dann hat es sehr wohl schon einen negativen Beigeschmack. In der griechischen Antike allerdings bezeichnete dieser Begriff zunächst einfach die freie Wahl zwischen den philosophischen Schulen und mehr nicht. Und dann in der Kirchengeschichte hat sich das so entwickelt, im frühen Christentum und im Mittelalter, ja, haben solche Häresien, solche Wahlen, in dem Fall dann nicht philosophischer, sondern theologischer Ansichten und Schulen, eben zu Konflikten geführt, weil schnell klar wurde, dass die Einzelnen nicht mehr harmonieren, beziehungsweise nicht mehr an dem einzigen Maßstab, der uns wirklich als Maßstab dient, sie an dem nicht mehr zu messen sind. Und dadurch hat es eben Kirchenspaltungen gegeben, schon von Anfang an. Das ist nicht eine Erscheinung unserer Zeit. Es ist eine Erscheinung, die zu jeder Zeit da war. Und wenn wir das Neue Testament hineinschauen, dann sehen wir, wie viel davor gewarnt wird und dass es auch da die Gefahr da war, dass Gemeinden sich gespalten haben aus irgendwelchen Gründen, weil halt andere theologischen Gedanken und Ideen aufgekommen sind. Oft wird über diese kleineren Gemeinden oder Bewegungen gar nicht groß irgendwelche Worte verloren. Und deshalb sind sie uns unbekannt. Aber es gibt eine Riesenliste von A bis Z mit vielen, vielen Seitwärtsbewegungen in der Kirchengeschichte. Es gibt Bewegungen wie der Arianismus, der hat zum Beispiel die Göttlichkeit Jesu geleugnet. Sie haben, das nächste, was ich jetzt hier als Beispiel auch rausgegriffen habe, worüber ich ein paar Worte verlieren will, das ist der sogenannte Nestorianismus, der auf den Begründer Nestorian zurückgeht, der Patriarch in Konstantinopel war. Er lebte von ca. 380 bis 451. Ich werde es nachher nochmal sagen, die Daten, sodass ihr da vielleicht nochmal eine andere Verbindung dann miteinander bekommt. Was hat Nestorius gelehrt? Er hat die menschliche Natur und die göttliche Natur auseinander dividiert. Das Gefährliche an der Irrlehre war eben, dass sie sich sehr ähnlich angehört hat wie die richtige, wie die wahre Lehre. Er hat Göttlichkeit und Menschlichkeit, menschliche Natur und göttliche Natur Jesu Christi getrennt und hat gesagt, Jesus Christus ist zwei Personen. Und in ihm bleiben beide Personen, Menschlichkeit und Göttlichkeit, als Personen erhalten. Ich kann es nicht ganz nachdenken, wie das formuliert, aber das ist ja immer so ein bisschen das Schwierige. In der Theologie, da geht es ja auch um Glauben, um etwas für wahr halten, was man nicht sieht, das aber trotzdem eine Tatsache sei. Und deshalb kann man so etwas natürlich auch durchaus formulieren. Zitat, in Christus sei die menschliche Natur und die göttliche Natur so strikt geschieden, dass es letztlich zwei verschiedene Personen in einer Einheit des Willens, dass man letztlich von zwei verschiedenen Personen in einer Einheit des Willens sprechen müsse. Vor allem geht es natürlich um die ganze Geschichte mit Maria, der Gottesgebärerin, Theotokos, Gottesgebärerin. Und dieser Titel würde natürlich für Maria nicht mehr zutreffend sein. Dann würde sie Christotokos, Christusgebärerin, genannt werden. Und das wollte natürlich die ursprüngliche Kirche auf gar keinen Fall. Es würde Maria dieser Titel Gottesgebärerin Theotokos aberkannt werden. Denn, warum? Weil Christus eben von einem Menschen geboren ist und Maria eben nur einen Menschen geboren hat. Und die göttliche Persönlichkeit oder die göttliche Person Jesu Christi auf andere Weise in dieses, darf ich so sagen, in dieses Konstrukt Jesus Christus hineingekommen ist. Also ein bisschen eine tricky Sache. Nun, dieser Irrlehre wurde im Jahr 431 im Konzil von Ephesus deutlich widersprochen. Sie wurde als Irrlehre eingestuft. Sie wurde zur Häresie erklärt. Und Nestorius, er wurde abgesetzt als Patriarch von Konstantinopel. Und er musste sogar fliehen. Das heißt, ihm wurde nach seinem Leben getrachtet. Und die Personen, die ihm nachgefolgt sind, denen ging es nicht anders. Sie haben sich dann in Persien gesammelt und haben dort ihre Theologie praktisch aufrechterhalten und gelebt und gelehrt. Schaut, und das ist so das Gefährliche. Wir haben biblische Begriffe, Jesus Christus, menschliche Natur, göttliche Natur, in Christus vereint, zwei Personen. Und so ähnlich würden wir das ja auch formulieren. Aber dieses Konzil hat es eigentlich ganz klar formuliert, beziehungsweise es war ein Konzil später, das war 451. Die haben es so formuliert: Vero Homos, wahrer Mensch, und Vero Deus, wahrer Gott. Und das steht bis heute. Das ist die einzige wahre Lehre über Jesus Christus. Zwei Naturen vereint in einer Person. Und diese beiden Naturen sind in dem Gottmensch Jesus Christus so miteinander verschmolzen, dass sie nicht zu trennen sind. Das heißt, Jesus Christus hat die Wunder nicht einfach als Gott, als göttliche Natur vollbracht. Er hat sie als Gottmensch vollbracht. Und das macht Glauben aus, dass wir genau das für wahr halten. Die Christen glaubten damals, dass sich diese beiden Naturen, eben die göttliche und die menschliche, in einer Person eben und eben in einem Stoff, dass sie vereint sind, dass es ein Mensch ist und nicht zwei Menschen in einer Person. Vielleicht lachen wir drüber, aber das ist die Gefahr, die da entstehen kann und wo wir dann einfach Christus kleiner machen, wie er wirklich ist. Die Christen damals, noch 431, sie hatten keine Abweichung von der Schrift geduldet. Sie hatten nicht nur einfach Nestorius gemieden, sie hatten ihn nicht einfach nur als Patriarch abgesetzt, er ist verfolgt worden. Das heißt, es ist ihm nach dem Leben getrachtet worden. Da kann man jetzt dazu stehen, wie man will, aber das ist einfach geschehen damals. So stark waren die bemüht, die biblische Lehre reinzuhalten und eben nichts anderes hineinzubringen. Einer wurde als Irrlehrer identifiziert, die Lehre wurde für falsch erklärt und er wurde dann verfolgt. Sie haben also nicht nur vor Irrlehrern gewarnt, sondern sie haben sie verfolgt. Sie haben sie ja ins Exil getrieben sozusagen. Noch einmal, es macht uns hoffentlich deutlich oder wir spüren etwas von dem, wie wichtig es den Geschwistern, den Christen damals war, die reine Lehre eben auch rein zu halten und nichts Fremdes hineinzubringen. Wenn wir heute so einen Nestorius unter uns hätten, habe ich mich gefragt, ob wir ihn überhaupt erkennen würden oder ob wir nicht sagen würden, na, der Mensch, der tut ja so viel Gutes. Er ist auch ein sehr freundlicher, sehr netter Mensch. Die Menschen lieben ihn. Wie kannst du etwas Schlechtes über ihn sagen? Wäre das nicht eher die heutige Reaktion? Wäre das nicht eher das heutige Denken? Und so begegnen mir tatsächlich immer wieder Menschen, die die sehr gerne über andere gute Menschen reden. Und durch dieses Attribut, es ist ein guter Mensch, machen sie alles Falsche einfach nur wett. Aber das ist einfach nicht biblisch. Es tut mir leid, mein menschenfürchtiges Wesen wird da gerne mit einstimmen, denn es ist ja nicht angenehm, jemand so zu begegnen wie dem Nestorius, die Menschen damals begegnet sind. Aber die Gottesfurcht in mir, die ist dann halt doch bereit zu sagen, okay, wir müssen klare Worte finden für Menschen, die eine falsche Lehre verbreiten. Und Paulus, er scheut sich hier auch nicht, im Römerbrief, in diesen paar Versen, sehr deutlich zu machen, dass du und ich, dass wir mit Irrlehren, mit Menschen, die eine andere Lehre vertreten als die Lehre, die in der Schrift gelehrt wird, dass wir mit ihnen nichts zu tun haben sollen. Und jetzt lasst es mich mal ganz deutlich sagen, wenn eine katholische Kirche eine Werksgerechtigkeit lehrt, eine Marienanbetung lehrt und sonstige Heilige anbetet, dann haben wir mit diesen Menschen nichts zu tun. Und dann hast du auch kein Recht, in dieser Kirche Mitglied zu sein. Und dann kann ein Johannes Hartl noch so nett und gut und freundlich und schön reden. Er ist ein Verführer, er ist ein Irrlehrer. Er ist in dieser katholischen Kirche drin, er identifiziert sich mit ihr. Seine eigenen Worte, ja, nicht meine Worte. Er identifiziert sich mit ihr. Vielleicht haben viele von euch mit den Leuten gar nichts zu tun. Ich weiß nicht, welche Leute ihr wahrscheinlich im Internet anhört oder wem ihr da begegnet. Es gibt noch eine andere Bewegung, Worthaus, um Professor Siegfried Zimmer, der auch in Tübingen Theologie lehrt, eine Tragödie an sich schon, dass die Tübinger Theologie war einst eine gute biblische Theologie und ist jetzt so, evangelische Theologie und ist jetzt so, in eine andere Richtung abgedriftet durch diese sogenannte Worthaus-Bewegung. Sage ich gleich noch was dazu. Aber lesen wir, was Paulus dazu sagt in Vers 17. Ich ermahne euch aber, Brüder, Moment, gebt Acht, fordert er die Geschwister auf in Rom, gebt Acht auf die, welche anders lehren, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken, im Widerspruch zur Lehre sind, die ich gelehrt habe. Und dann fordert er auf, meidet sie, keine Gemeinschaft mit ihnen, geht weg von ihnen. In Vers 19, da fordert er auf, dass die Wahrheit, dass das Gute unvermischt bleibe mit dem Bösen. Eigentlich hätte ich gerne ein Glas Wasser gehabt, einen Tropfen Tinte reingemacht, euch dann die bläuliche Färbung gezeigt und euch dann zum Trinken angeboten, oder? Ihr könnt es euch alle vorstellen. Wahrscheinlich hätte keiner von euch das gern getrunken, auch wenn die Tinte keinen von euch umgebracht hätte. Aber es einfach, ja, das Wissen, dass da Tinte drin ist, das hätte uns schon zu denken gegeben. Und ich möchte es nochmal sagen, ich habe das letzte Mal das Beispiel auch schon verwendet, wir müssen den richtigen, echten Geldschein kennen, um ihn vom Falschgeld unterscheiden zu können. Wir müssen nicht das Falsche kennen, wir müssen das Richtige kennen. Und das Richtige lernen wir nur kennen, indem wir die Schrift studieren, indem wir die Schrift lesen, indem wir uns daran festkleben. Paulus hat sehr klare Worte gefunden. Aber ich muss euch sagen, auch Jesus hat sich nicht unbedingt zurückgehalten. In Matthäus 7, Vers 15 sagt er, hütet euch aber vor den falschen Propheten. Vor den falschen Propheten, die in Schafskleider ganz harmlos zu euch kommen, inwendig im Herzen, aber reißerische Wölfe sind, die euch zerstören wollen, die euch wegbringen wollen von der wahren Lehre des Christus, von der wahren Lehre der Bibel. In Apostelgeschichte 20, Vers 29 bis 30, das wollen wir schon aufschlagen, Apostelgeschichte 20, Vers 29 bis 30, da hat Paulus die Epheser gerufen und verabschiedet sich von ihnen und möchte Vers 28 mit dazu nehmen. Da schreibt Paulus, so habt nun Acht auf, auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat. Also er schreibt an die Gemeindeleiter, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er, Christus, durch sein eigenes Blut erworben hat. Bluterkaufte sind wir, teuer erkaufte. Denn ich weiß, dass nach meinem Abschied, also wenn Paulus weg sein wird, räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Sie wollen die Gemeinde zerstören, sie werden von außen hineinkommen, sie werden Irrlehren hineinbringen, sie werden die Gemeinde, die Herde durcheinander bringen, sie werden, wir würden sagen, sie werden Stress machen. Und dann kommt Vers 30, das ist noch viel schlimmer, was da steht. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Es ist nicht ungewöhnlich, dass falsche Lehrer kommen, dass Irrlehre geschieht. Das ist nicht ungewöhnlich, das ist normal, sagt Paulus hier. Von außen Bedrohung, von außen Menschen, die kommen und sagen, du musst das anders machen, ihr müsst es so und so machen, dir irgendwelche Gesetzlichkeiten aufschwatzt. Ich werde öfters, vielleicht kann ich das gerade mal da einfügen, angesprochen auf den Ablauf unseren Gottesdienste und des Surroundings. Das steht in der Bibel nirgends so gezimmert, liebe Leute. Das ist einfach eine Form, für die wir uns so entschieden haben. Und wenn irgendjemand ein Problem damit hat, dann seid ihr herzlich willkommen, mir das zu sagen. Und wenn 20 Leute kommen, dann werden wir das ganze Ding umschmeißen, ja. Okay, einfach nur, dass ihr wisst, es gibt Dinge im Ablauf einer Gemeinde, die sind so, die sind einmal festgelegt worden und deshalb laufen sie so. Aber die sind nicht biblisch zementiert und haben deshalb auch nicht den Anspruch der absoluten Perfektion oder Richtigkeit, aber sind halt auch nicht falsch. So, Paulus fordert in Vers 31 die Ältesten zu Ephesus auf, und sagt, darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Das war der Einsatz des Paulus für die Epheser. So hat er sich investiert, Tag und Nacht, jeden Einzelnen unter Tränen. Er ist auf jeden eingegangen, er hat jedem die wahre, die richtige, die reine Lehre gebracht und vermittelt. Ja? Deshalb ist es so, so wichtig, lasst euch, und das ist mein Gebet, mein Herzenswunsch, lasst euch nicht im Internet von irgendwelchen dummen Schwätzern, lasst mich mal so sagen, in irgendeine irrige Richtung führen. Haltet fest an dem, was das Wort Gottes uns sagt. Also Paulus warnt davor, Jesus warnt davor, wir werden später sehen, auch Petrus und Johannes warnen davor. Es ist nicht einfach eine paulinische Lehre, wo der halt ein bisschen über die Stränge geschlagen hat. Übrigens, wer von euch glaubt, dass das Wort Gottes ist von 1. Mose bis Offenbarung? Ja, ein paar melden sich, da freue ich mich ja doch, danke. Eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass alle sich melden, ganz frei, ganz entschlossen. Und jetzt möchte ich euch was sagen. Das Wort Jesu, das wir in diesem Buch finden, ist nicht mehr wert wie das Wort Johannes, das er in der Offenbarung niedergeschrieben hat. Und ist auch nicht mehr wert wie das Wort, das Mose in den ersten 5 Büchern Mose geschrieben hat. Wir dürfen hier nicht gewichten, denn es ist alles Wort Gottes. Wer hier zu gewichten anfängt, der sitzt schon der ersten Irrlehre auf. Bitte, es ist nicht so, dass die Evangelien, weil sie von Jesus Leben berichten, der Maßstab aller Dinge sind. Das ganze Wort allein ist Maßstab aller Dinge. Auch Jesus hat vor Irrlehren gewarnt. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, weil es ist so leicht, ja, der Jesus sagt es aber so und so. Jesus widerspricht nicht dem Paulus und der Paulus widerspricht nicht Jesus. Vielleicht verstehen wir es nicht richtig, ja, das mag sein, aber die widersprechen sich nicht. Und das Evangelium, beziehungsweise zum Glauben kommen, dazu reicht das Alte Testament aus. Dazu brauche ich kein neues Testament. Menschen im Alten Testament sind genauso gläubig geworden, wie wir heute gläubig werden. Nur wir haben halt schon mehr Tatsachen, die haben noch deutlich mehr nur im Glauben vielleicht gelebt, kann man so sagen. Okay, das ist wichtig. Aber was wir auch sehen, ist eben, dass Irrlehren, falsche Lehren, dass sie keine Erscheinung unserer Zeit sind. Dass dies schon immer gab und dass Menschen immer versucht haben, das Wort Gottes zu verdrehen. Dass Menschen immer versucht haben, und jetzt geht es um den eigentlichen Kern einer Irrlehre, dem etwas hinzufügen, wo der Mensch selber mitarbeiten kann zu seiner Erlösung. Der Mensch will mitarbeiten und deshalb macht er in das wahre Wasser des Wortes Gottes einen Tropfen Tinte der Verführung der Sünde hinein und verunreinigt dann dadurch das Ganze. Galater 1, die Verse 6 bis 9, da weist uns Paulus darauf hin, Galater 1, Verse 6 bis 9, mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat zu einem anderen Evangelium. Schaut mal, was Paulus den Galatern schreibt, so früh in der Geschichte der Christenheit. Während es, Vers 7, doch kein anderes Evangelium gibt, es sind nur etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Und jetzt spricht Paulus wieder eine Warnung aus in Vers 8, aber selbst wenn wir, also er, Paulus selbst, oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würde, als das, was wir euch verkündigen, der sei verflucht. Der sei verflucht. Das ist, was Paulus hier ausspricht. Der Engel, der euch ein anderes Evangelium verkündigt, der dir erscheint und der predigt und bringt dir einen anderen Jesus, der sei verflucht. Bitte, bitte denk darüber nach. Und nimm nicht alles an, was dir erscheint. In 2. Johannes 1, Vers 10, da befiehlt uns der Apostel Johannes, inspiriert vom Heiligen Geist. Ja, wir fangen schon mit Vers 9 an. Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Also nicht der hat Gott ein bisschen oder der ist ein bisschen falsch. Der hat Gott nicht. Das ist eine ganz, ganz klare, deutliche Aussage, in der nichts zu rütteln ist. Das steht da. Und jetzt, ich sage es nochmal, das ist Gottesfurcht, das für wahr zu halten. Meine Menschenfurcht sagt, naja, komm, wir finden da einen Weg. Aber die Gottesfurcht sagt, nein, das steht geschrieben. So ist es. Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, das Gegenteil jetzt, der hat den Vater und der hat den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, seht mal, was Paulus hier schreibt, was Johannes hier schreibt, den nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht. Hat es für die Zeit, in der der Apostel Johannes gelebt hat, gegolten? Ja, hat für die Zeit gegolten. Aber gilt es heute auch noch? Ja, warum denn nicht? Warum denn nicht? Das ist nicht irgendwie im Kontext der, wie sagt man schon, der Gesellschaft damals. Das gilt genauso für uns heute, für dich und mich. Den grüßt nicht. Ihr Lieben, es ist mir einfach wichtig, dass wir verstehen, dass diese Worte und diese falschen Lehren, dass sie auf leichtem, oft ähnlich der Wahrheit daherschreitenden Weg zu uns kommen und aber am Ende alles verwirren und alles durcheinander machen. In dem nachfolgenden Vers im Johannesevangelium, im Johannesbrief in Vers 11, da sagt Johannes eine wichtige Sache. wer ihn grüßt, also wenn du ihn tatsächlich grüßt, machst du dich seiner bösen Werke teilhaftig. Schaut, so eng ist das, sich mit jemand eins zu machen. So eng ist das. Allein durch einen Gruß verbinden wir uns mit einem Menschen. Und so schnell werden wir in eine Irrlehre hineinrutschen, wenn wir nicht Acht geben. Und es ist mein Gebet und mein Herzenswunsch wirklich, dass wir als Gemeinde und jeder Einzelne von uns eben das, was in der Bibel steht, sehr, sehr ernst nehmen. Dass wir das umsetzen in unserem Leben, in unseren Begegnungen. Vielleicht fängt es heute nicht mehr auf der Straße an, wo man den Herrn Pfarrer grüßt, wenn er vorbeiläuft und in dem Fall halt nicht grüßt, sondern es fängt vielleicht heute da an, wo wir uns in den sozialen Medien einfach jeden Müll reinziehen, den wir gar nicht kennen. Aber viele kommen da so geschmeidig daher, so angenehm daher. Ich möchte nochmal das Beispiel von Johannes Hartl bringen. Ein vorbildlicher Redner, wirklich. Er versteht es, mit Worten umzugehen, er ist hochgebildet, er redet sehr, sehr eingänglich, sehr angenehm, man kann ihm super zuhören, aber er ist ein Irrlehrer. Und das dürfen wir nicht vergessen im Umgang mit den Medien. So leicht, so schnell spielen wir da dem Satan in die Hände und sind in Gefahr, wirklich auf ganz üble Irrwege zu kommen. Nochmal, es spielt keine Rolle, wie nett, wie gut, wie intelligent jemand ist, wie schön er ist, wie, ja, was auch immer du noch einsetzen willst, wie wir eine Person finden, wenn sie andere Lehren bringt, wenn sie einer falschen Kirche angehört, dann müssen wir sie vielleicht nicht immer gleich verurteilen, aber wir müssen auf jeden Fall sie uns fern von ihr halten, ja. Und dann kommt immer das Argument, ja, aber in der Kirche sind doch auch Gläubige. Das mag sein. Vielleicht sind da Gläubige. Aber das rechtfertigt doch die Lehre nicht. Deshalb ist es trotzdem eine Irrlehre, was die Kirchen verbreiten. Und das müssen wir verstehen. Und diese Menschen, die da in den Kirchen gläubig sind, die wird der Herr rausführen aus den Kirchen über kurz oder lang. Manche auch durch den Tod, aber er wird sie rausführen. Es muss nicht unsere Aufgabe sein. Wir müssen uns da nicht in Gefahr begeben. Wir können Menschen nicht erlösen. 1. Korinther 5, Vers 11. Ihr merkt, es ist mir ein großes Anliegen, dass wir das richtig einordnen, was Paulus hier schreibt in diesen paar Versen. Und dass er da dass die ganze Bibel damit ein Problem hat, wenn jemand ein Irrlehrer ist. So, 1. Korinther 5, Vers 11 lesen wir. Jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemandem, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein unzüchtiger, habsüchtiger Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Nun, auf den ersten Blick sieht es aus, als würde es hier gar nicht um Irrlehre gehen, sondern würde es einfach nur um Sünde gehen, in der jemand verharrt. Und das ist wahrscheinlich durchaus auch so, aber wir müssen eins verstehen. Wenn jemand in einer dieser Sünden lebt und er nennt sich Christ, dann hat er für sich selber eine Theologie entwickelt, mit der er seine Sünde rechtfertigen kann. Mit der er aus der Schrift heraus dir zeigen kann, wie das, was er lebt, doch richtig ist. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch da schon anfangen und Gefahren erkennen und nicht darauf warten, dass eine falsche Theologie Einzug hält. Im 2. Timotheusbrief schreibt Paulus an Timotheus in Kapitel 3, Vers 5, dabei haben sie den äußeren Schein von Gottes Furcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Wir müssen nicht mit allen Menschen Freunde sein. Wir müssen nicht alle Menschen lieb haben. Wir müssen nicht alle Menschen umarmen. Wir müssen nicht alle Menschen gut bewerten. Die Bibel macht es nicht, das Wort Gottes macht es nicht. sondern sie spricht eine klare Bewertung aus. Und Vers 10 fügt hinzu, einen sektiererischen Menschen weise nach ein- oder zweimaliger Zurechtweisung ab. Weise ab. Da rede ich nicht mehr mit dem. Da darf ich das so sagen, lasse ich ihn auf der Seite liegen. Oder wir tun ihn raus aus unserer Mitte, wenn es hier die Gemeinde betrifft. Das ist, was Gottes Wort lehrt. Das ist, was die Gemeinschaft reinhält und was die Lehre sauber hält. Und nur so können wir als Gemeinde Christi zu ihm hin wachsen. Bei Irrlehren geht es meistens darum, dass Menschen einen Weg finden wollen, der dem Menschen erlaubt, an seiner Erlösung mitzuarbeiten. Und Römer 16, Vers 18, das ist unser Text jetzt wieder, da lesen wir ganz deutlich, dass solche, die das tun, eben nicht unserem Herrn Jesus Christus dienen, sondern ihrem eigenen Bauch, ihrem eigenen Wohlstand. Sie wollen sich selber gefallen, ihren eigenen Annehmlichkeiten. Das Ziel von ihnen ist immer eigenes Wohlergehen in finanzieller Hinsicht, aber auch indem sie Lehren verbreiten, die Menschen hören wollen, nach denen ihnen die Ohren jücken, wie es Paulus an anderer Stelle sagt. Angenehme Lehren, keine Lehren von einem Gott, der seinen Sohn geopfert hat, wo Blut geflossen ist, keine Lehren von Bestrafung, von Hölle, von ewigem Tod in einem Feuersee, wie schrecklich. Das kann nicht der liebende Gott sein. Das alles ist den Menschen viel zu brutal, viel zu unschön, zu unerträglich. Warum? Weil der Mensch sich selber doch für so gut hält. Und die Art und Weise, wie Paulus mit diesen Irrlehrern umgeht und auch die Gemeinden, die Gemeinde Jesu mit diesen Menschen umgehen soll, beziehungsweise wie sie damit umgeht, die zeigt, die offenbart, was für ein Gottesbild, was für ein Gottesverständnis du als Einzelner oder wir auch als Gemeinde hast oder haben. Das würde mich jetzt zu Punkt 2 führen, das Verständnis von Gott. Aber ich glaube, da schauen wir uns das nächste Mal doch da nochmal hinein. Was für heute wichtig ist, wir haben, Gott sei Dank, müssen wir sagen, durch Gottes Gnade, das wahre Wort Gottes hier vorliegen von 1. Mose bis zur Offenbarung. Dem ist nichts hinzuzufügen und davon ist nichts wegzutun. Wie gesagt, wer das ändert, der sei verflucht. Das ist, an dem wir festhalten wollen, das ist, was der Herr uns gegeben hat, was er den frühen Kirchenvätern gegeben hat, dass das als Kanon der Schrift festgelegt wird, natürlich in den Ursprachen, die uns heute als Übersetzungen vorliegen. Und dafür können wir wirklich dankbar sein, weil wir können den Willen Gottes darin erkennen. Und wer keine Ahnung hat, was der Wille Gottes für sein Leben ist, der möchte ich einfach mit dem Vers aus unserem Gemeindelogo, ich weiß nicht, wer das schon mal genauer angeschaut hat, 1. Petrus 1, Vers 16 sagen. Eine Sache ist ganz klar, was der Wille Gottes ist. Das ist nämlich deine Heiligung. Da heißt es, seid heilig, denn ich bin heilig. Das ist, was Gott als Anweisung gibt, was Petrus hier niederschreibt. Und jetzt könnte man über das, was heilig sein bedeutet, direkt nochmal ein zweites oder ein weiteres Fass aufmachen. Das würde ich sehr gerne tun, weil ich das super, super spannend finde und super liebe. Aber auch das führt natürlich zu weit. Aber lassen wir die Frage zu in unserem Leben. Sind wir menschenfürchtig oder haben wir wirklich Gottesfurcht? Haben wir so große Gottesfurcht, dass wir dieses Wort wirklich für wahr halten? Es nicht nur abnicken und sagen, ja, das ist es, so habe ich es gelernt, ich weiß es schon. Sondern dass es wirklich so ist in meinem und deinem Leben, dass wir uns daran festhalten und dass, wenn wir uns darauf berufen, dass wir das wirklich als Autorität in unserem Leben, in meinem Leben haben und so Gott die Ehre geben. Lasst uns daran festhalten. Amen. Jetzt möchte ich noch beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass du uns vor den Gefahren, die auf uns zukommen und in denen wir stehen, dass du uns davor warnst und auch klare Anweisungen gibst, wie wir handeln sollen, was wir tun sollen. Herr Jesus, wir bekennen aber auch, dass es uns sehr schwer fällt, dass wir ja, die Menschen nicht vor den Kopf stoßen wollen, dass wir sie nicht abweisen wollen. Und deshalb bitte ich dich einfach, dass du uns auch die Kraft gibst, wenn es wirklich nötig ist, das zu tun. Und dass du uns die Freude schenkst, an deinem Wort festzuhalten und dich dadurch zu ehren und in der Heiligung dadurch auch voranzuschreiten. Ja, wir danken dir für diese herrlichen Hinweise in deinem Wort, für diese Reinhaltung, die du uns aufgetragen hast und zu der du uns auch hilfst. Und ich möchte beten, dass es in den kommenden Tagen, Wochen einfach unser Anliegen ist, uns daran zu halten, wenn wir ins Internet gehen, wenn wir mit Menschen über den Glauben sprechen, dass das unser höchstes Ziel ist, dass wir dein Wort vor Augen haben und dass wir an dieser Wahrheit festhalten und darauf stehen wollen. Amen.